Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Hallo Mona!
Diana!
Wow! Auf einer Skala
100.
Von 1 bis 10.
Egal, was du mich fragst.
Ja! Wie sehr freust du dich heute?
100, absolut 100.
Ach, haben wir einen geilen Tag. Es ist der 5.3.2026 und etwas Großartiges ist passiert.
Ja, ich habe den Tag damit gestartet. Wild. Die USA hat es gestern Abend schon erfahren, aber ich habe heute früh 2 Stunden lang beim Frühstück und Kaffee Podcast gehört, geguckt. Ich habe sogar geguckt auf YouTube.
Ich auch.
Und we're freaking excited!
Oh mein Gott, ich könnte so ausrasten.
Ich bin so happy gerade und mir ist vorhin so bewusst geworden, das ist das erste Mal, dass ich das mitmache. Ich habe Onyx Storm so ein bisschen mitgemacht, aber Akuta habe ich ja gelesen, da waren die ja alle schon draußen.
Ja, nee, bei Akuta hatte ich es auch noch nicht, aber ja bei Crescent City.
Ja, ich ja auch noch nicht bei Crescent City.
Ich habe gestern gesehen, dass jemand gefragt hat, fühlen sich so Swifties?
Ja, bestimmt fühlen sich so Swifties.
Das ist ja voll das geile Leben.
Vor allem, die kriegen öfters was als wir.
Und weißt du, dass mein Hirn... Also, um einmal zusammenzufassen, wir kriegen 3 neue Bücher und 2 haben schon ein Erscheinungsdatum.
Yes.
27. Oktober, 12. Januar. Ich muss nicht mal auf meinen Zettel gucken. Die Daten haben sich in
sofort
mein Gehirn gebrannt heute Morgen.
Sofort auswendig gelernt.
Und immer, wenn die Theorie kam, kommen vielleicht mehrere Bücher oder kriegen wir vielleicht mehrere, also um mich selbst zu schützen, hat mein Gehirn gesagt, nein, natürlich nicht. Und wenn die was ankündigt, dann kommt das bestimmt erst in einem Jahr und jetzt kommt es im Oktober.
Im Oktober? Das ist ein halbes Jahr und ein bisschen. I mean...
Und dann sind wir wieder vereint mit unseren Freunden und ich bin so aufgeregt, weil das sind meine allerbesten, besten Buchfreunde.
Ja!
Oh mein Gott!
Und Happy Birthday, Sarah J. Maas. Die wird heute auch noch 40.
Und dann sagt sie in diesem Podcast, ja, ich werde 40, bald. Das ist ja cool.
Das heißt, ist jetzt wahrscheinlich, wenn man dem Podcast glauben darf, entweder jetzt gerade schon oder demnächst mit ihren Mädels auf den Bahamas und feiert ihren 40. in ihren Sarah's Eras, wie sie es im Podcast erzählt hat. Herrlich. Freue ich mich für sie. Kann sie richtig schön den Hype genießen.
Ja, und jetzt aber die Frage, hält sie sich da jetzt total raus und guckt sich gar nichts an? Weil das ja in dem Interview so wirkte, als würde die ja wirklich gar nichts konsumieren. Oder ist das Show? Was glaubst du?
Du meinst so Fan-Theory-mäßig?
Ja, dass sie weder AI-Art von ihren Bücherwelten gesehen hat, noch dass sie wusste, was es bedeutet, wenn wir fragen, what did Lorcan do?
Mhm.
Die Frage wird schon seit Jahren gestellt unter jedem Post von ihr. Ich glaub's nicht.
Ja.
Dass sie sagt, oh, das wurde mir vor ein paar Wochen erklärt. Ja, aber dann sagt sie, vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk. Come on. Ich erinnere mich, dass sie vor Jahren mal gesagt hat, dass sie niemals so eine Entjungferungsszene schreiben wird.
Okay.
Und dass es deswegen nicht drin ist.
Ja.
Also müssen wir das erklären? What did Lorcan do?
Vielleicht sollten wir mal kurz sagen, Leute, alle, die nicht alle SJM-Bücher gelesen haben und vorhaben, das zu lesen, sollten spätestens jetzt bitte abschalten. Weil
Ciao.
Wir werden uns heute definitiv nicht zurückhalten können. Das Interview war auch voller Spoiler. Also bitte kommt wann anders wieder.
Ja, die Spoilern werden spoilern hier.
Genau. Also Lorcan, für alle, die jetzt noch da sind, kommt aus Throne of Glass und da gibt es ja die eine Szene, wo das Kapitel damit abschließt. Elite und Lorcan committen sich zueinander. Sie sagt quasi, ja, ich will dich, aber ich weiß nicht, wie es geht. Du musst es mir zeigen. Und dann ist
Show
der letzte,
me everything.
Ja, genau. Und dann ist der letzte Satz.
So Lorcan did.
Und dann nächstes Kapitel.
Und weißt du, dass ich es beim Lesen damals nicht gecheckt habe? Ich kannte dieses ganze What did Lorcan do? Tell us what Lorcan did. Kannte ich alles schon. Dann habe ich es gelesen und habe es völlig überlesen. Weil in meinem Kopf das so war, dass Lorcan irgendwas Krasses gemacht hat in diesem Buch. Dass es mit einem Handlungsstrang zu tun hatte, weißt du? Ich habe das nicht beim Lesen gecheckt. Dann war ich mit der Reihe fertig und habe ich irgendwann wieder so einen Post gesehen. Sarah, what did Lorcan do? Und dann habe ich es geguckt. Was hat dieser Satz zu bedeuten? Ich, oh Gott, die Anna einfach drüber gelesen.
Es geht nur um Sex.
Ja, alle wollen wissen, was er mit Elite gemacht hat. Ja, ich liebe Lorcan und Elite.
Ja, die sind echt super. Auch cool, ne, oh mein Gott, es ist ja so viel passiert in dem Interview, abgesehen von dem Announcement.
So viel.
Und weil wir es gerade von Elite haben, wie sie auch gesagt hat, sie will über den Real Shit reden. Was ist, wenn ich in Mordor bin und ich krieg meine Periode? Siehe Elite. Ja. Da wird ja auch ganz viel über ihre Periode geschrieben und so. Wo ich mir denke, ja Mann, geil.
Da bin ich ihr immer schon dankbar, dass das da drin ist.
Ja.
Ich meine, jeder geht auf die Toilette, alle Frauen kriegen ihre Periode. Fae-Frauen seltener, aber wenn, dann richtig.
Ja, stimmt, da ist das ja auch drin.
Und in Akuta. Das ist einfach, gerade auch diese Schmerzen und so, das ist so viel, das ist die Lebensrealität von der Hälfte der Bevölkerung. Sorry, aber ich finde es total klasse, dass es da drin steht und dass es Periodentalk gibt. Großartig.
Und dass es nicht nur Periodentalk gibt, sondern dass auch so Leute wie Lorcan halt einfach was machen, wie ihr T-Shirt auseinanderschneiden, damit sie was hat, wo sie reinbluten kann. Also Lorcan. Du hast ja dann auch die verständnisvollen Männer da drin, ne?
Oh, ja. Dann aber nochmal zurück zu den Buchankündigungen.
Wir kriegen drei!
Drei Bücher. Und ist es nicht cool, dass sie sich das so hart erarbeitet hat und dass sie so erfolgreich ist, dass sie ihre eigenen Regeln machen kann?
Ja,
und dass sie sagt, so cool. Ich fand es so witzig, wie sie meinte, ich wollte mich nicht von diesem Kleber diktieren lassen, der die Bücher zusammenhält und der vorgibt, wie viele Seiten ein Buch haben kann, weil es sonst einfach irgendwann auseinanderfällt. Und dass sie sagt, nein, das wollte ich nicht, die Geschichte wurde immer größer und die wollte so erzählt werden. Und es macht mir richtig Mut, dass sie meinte, als das endlich zu ihr kam, die Geschichte, dass sie dann auch so schnell geschrieben war, weil das ja auch, glaube ich, für eine gute Idee und eine gute Story spricht. Und sie ja auch gesagt hat, dass sich da Dinge zusammengefügt haben, die perfekt passten, die sie vorher nicht hat kommen sehen. Und ich bin schon so aufgeregt,
Ja! Und das wäre, ne, sie hat Teil 1 geschrieben, das ist jetzt das erste Buch, das im Oktober rauskommt. Und das war schon 400 Seiten, das heißt, das Buch wird wahrscheinlich...
Hat sie das gesagt?
Teil 1 war schon 400 Seiten und dann meinte sie, aber das wurde immer größer und größer. Sie wusste, es werden 4 Teile und dann hat sie weitergeschrieben. Und es ist ja jetzt so, dass Teil 1 ist das nächste Buch, das im Oktober kommt. Teil 2 und 3 zusammen sind das Buch, das im Januar kommt. Und Teil 4, wo sie gerade noch am Fertigschreiben ist, da haben wir noch kein Datum. Und sie hat aber auch ja gesagt, wir sollen das nicht als Trilogie sehen, sondern als eine Geschichte, quasi ein Buch.
Es wird keinen Handlungsarc geben, der im ersten Band abgeschlossen sein wird.
Da habe ich jetzt schon Angst vor.
Ja, aber wir müssen dann nicht lange warten.
Aber das wird sich lange anfühlen.
Stimmt. Also ich warte ja immer noch auf Game of Thrones zum Beispiel. Da finde ich den Abstand, das ist jetzt bei mir schon 13 Jahre, da wird sich der Abstand zwischen Oktober und Januar nicht so schlimm anfühlen. Ich bin einfach so happy, dass wir direkt ein zweites Datum kriegen.
Ja. Und ich hoffe, dass bis Oktober auch das dritte Datum schon feststeht.
Ja.
Das wäre was. Und wir wissen ja auch nicht, um wen es geht. Sie hat es nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, sie war selber überrascht über die Story, die dann zu ihr kam, wo ich schon dachte, krass, ne? Und hier das Fandom macht sich mords die Gedanken über irgendwelche Easter Eggs. Und sie so, das Universum hat mir gerade eine Geschichte geschickt. Leute, schauen wir mal.
Ja, aber dabei frage ich mich halt auch, wenn sie das alles gar nicht konsumiert. Oder weiß ich nicht, vielleicht tut sie auch nur so. Aber sie schien ja am Ende, als so ganz viele Fragen zu der Handlung hintereinander gestellt wurden, schien sie ja relativ überfordert damit, die abzublocken und so ein bisschen überrascht, welche Art der Fragen da kam.
Ich hatte eher das Gefühl, dass sie quasi, und das hat sie ja dann auch noch gesagt, wo sie meinte, Alex, ich weiß gar nicht, soll ich dir das überhaupt confirmen und denyen, weil dann mache ich ja auch irgendwas kaputt. Hm. Weil selbst wenn sie sagen würde, ist nicht relevant, dann wissen wir ja jetzt schon, dass es nicht relevant ist. Also sie hat ja auch gesagt, nehme ich da jemandem den Spaß, wenn ich das jetzt beantworte. Deswegen, ich würde auch zu ganz vielen Sachen, wo sie so mehr oder weniger dann keinen Kommentar gemacht hat, gar nicht so viel drauf geben im Sinne von, das kommt auf jeden Fall. Sie will einem halt den Spaß nicht verderben und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, total.
Aber ja, das mit dem, sie hat bei dem Pool of Starlight, hat sie gesagt so, who comes up with this? Wo ich mir dachte so, der ist so obvious, das kannst du mir nicht erzählen, dass du dir darüber keine Gedanken gemacht hast.
Ich hatte manchmal den Eindruck, sie hat sich so ein bisschen ertappt gefühlt. Sind Reese und Rune verwandt? ist Maeve da mit denen und dann war so, willst du gleich meine Notes haben? Und so, so.
Ja, ja.
Ich kann mir natürlich aber auch vorstellen, dass es Dinge gibt in ihrem Kopf, die eventuell Sinn machen, aber nicht unbedingt jetzt in dieser Reihe auch zur Sprache kommen. Deine, willst du über über Ideen sprechen?
Anything.
Ja, was ist denn deine Vermutung, was so Thema ist? Ich kann mir nämlich gerade ganz viel vorstellen, dass wir so verschiedene Handlungs-Arcs haben, die da vielleicht... Wir haben Elaine, wir haben Lucien's Story, Azrael's Story, Moore, Nesta.
Nesta wird auf jeden Fall weiter wichtig sein, weil sie vom Charakter her... Aber das war ja bisher auch so. Auch in Silver Flames war ja Ferry und Resend weiter wichtig für den Overall-Plot, ne? Ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie bei Kingdom of Ash. Also überhaupt bei Throne of Glass, da kriegst du ja immer mehr und mehr POVs dazu. Und ich denke, dass wir jetzt bei Akuta an einem Punkt sind, wo man sehr wohl sehr viele Leute schon kennengelernt hat und sehr viele POVs weiterführen kann und dann klar ins Detail gehen kann bei sowas wie Elaine, Azrael, Lucien und so, aber trotzdem auch andere noch mitziehen kann. Moore zum Beispiel, die kam ja voll wenig vor, aber die wird sicherlich eine Rolle spielen, weil die jetzt gerade woanders ist. Und deswegen könnte ich mir voll gut vorstellen, dass es so ein bisschen Richtung Kingdom of Ash geht, wo du immer mal wieder unterschiedliche POVs hast.
Das würde mich sehr freuen.
Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie spielt Crescent City da rein? Also
ja, Crescent City muss man jetzt wohl gelesen haben.
Sollte man sowieso schon gelesen haben. Empfiehlt sich. Es ist... Anything goes. Ich finde es nur interessant, weil sie meinte, sie war selbst überrascht. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie viel Elaine wir wirklich bekommen.
Finde die Theorie, dass Elaine und Tamlin und Azrael und Quinn, fand ich gar nicht so schlecht. Und jetzt glaube ich das nicht mehr nach dem Interview.
Nee, definitiv nicht. Tamlin ist erstmal raus.
Ja, ne? Da kommt, glaube ich, auch wirklich erstmal nichts.
Also der wird sicherlich weiterhin Teil irgendwo entfernt sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, so wie sie über Tamlin und Redemption Arc oder kein Redemption Arc gesprochen hat, glaube ich, hat sie das noch nicht geschrieben.
Nee, das denke ich auch. Ich fand es sehr berührend, wie sie erzählt hat, dass sie ja Freundinnen hat, die Opfer von häuslicher Gewalt waren und dass sie sagt, dass viele, also eine Freundin speziell ihren Ex als Tamlin bezeichnet immer, dass sie sagt, das ist sehr tricky und sie weiß es nicht. Dass so viele Leserinnen die Geschichte auf ihr Leben bezogen haben oder schon an sie herangetreten sind und gesagt haben, dass sie ihre Partner verlassen haben, diesen Mut hatten, da aus so einer toxischen Beziehung wieder rauszukommen, dass sie das Gefühl hätte, dass sie die betrügen würde.
Ja, und ich finde es einen super validen Gedanken.
Absolut.
Also, und auch wichtig, dass sie sich darüber Gedanken macht, weil ich fand es voll interessant, das aus der Perspektive zu hören, weil ich das so, wo ich selber nicht Betroffene bin, da aus der Perspektive noch gar nicht drüber nachgedacht hatte quasi. Aber fand es auf jeden Fall schön, wie sie das gesagt hat. Auch, dass sie da voll viel mit der Freundin darüber gesprochen hat und gemeint hat, wie würde sich das für dich anfühlen? Und sie sagt, sie hat ja selber gesagt, aus ihrer Perspektive, Tamlin could burn in hell, aber gleichzeitig aus Schreiberperspektive, also aus Autorinperspektive, will sie die Geschichte so ein bisschen weiter entdecken quasi.
Ja.
Aber findet es sehr tricky.
Und ist ja auch ein spannender Charakter.
Total. Und ich finde, das braucht es auch nicht. Wozu braucht ihr einen Redemption-Arc? Ja, klar. Und die hatten ja in Akko War so ein bisschen einen
Mini-Redemption,
wo die zwei, also Feyre und Tamlin, dann so ein bisschen damit abschließen konnten. Mehr braucht es meiner Meinung nach auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es dann wirklich, wie sie auch gesagt hat, ein bisschen schwierig werden könnte.
Ja, ich fand ja auch, dass das deine Story eigentlich abgeschlossen ist. Außer wenn dann Elaine den Spring Court übernimmt irgendwann.
Das kann sie auch ohne Tamlin vielleicht.
Ja, ja, da werden wir aber nochmal über ihn sprechen, meine ich.
Ach so,
aber
das, ja.
Also wie du sagst, der wird ja schon noch irgendwo im Kosmos sein, aber ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich kann sie halt da auch nicht einschätzen. Sie gibt nicht genug Interviews, um da jetzt einschätzen zu können, dass man sagt, sie sagt sowas, um uns so ein bisschen an der Nase herbeizuführen oder... Weißt du?
Das kann ich, also das mit Tamlin, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Auch so emotional, wie das Interview zum Teil war. Und dann auch dieses Thema, was ihr ja offensichtlich auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie was erfindet und das fände ich schon krass.
Nein, das will ich auch nicht unterstellen. Aber sie hat da nochmal sich offen gehalten, dass es spannend wäre, das zu erzählen.
Mm, ja. Aber ja, wenn nicht Elaine, was dann? Also falls nicht Elaine.
Nee, Elaine auf jeden Fall. Das hat sie immer angekündigt, dass jede Schwester ein Buch kriegt.
Aber es ist auch nicht gesagt, dass es danach vorbei ist. Es das ist stimmt. Ja eigentlich, ist es ja jetzt nur Akota 6. Es ist ja witzig, ne, weil sie hat, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, bei Bloomsbury, es waren ja jetzt kurz bevor dieser Podcast rauskam, hatte Bloomsbury ja Akota 6, eine Novelle und das nächste Buch. Also auch drei Bücher oben, aber quasi zwei Bücher und eine Novelle.
Ah, ich dachte, es sah so aus, als wären es zwei Novellen und ein Buch. Nee?
Nee, ich dachte, es waren zwei Bücher und eine Novelle. Ja. Aber egal, jedenfalls meine ich, dass das ist, was sie noch vertraglich quasi bei denen hatte, plus Crescent City 4.
Mhm.
Und dann gab es aber vor nicht allzu langer Zeit nochmal diesen extra Book-Deal, glaube ich, noch für mehrere Bücher. Und ich frage mich gerade, ob das, was jetzt kommt, die drei Bücher, quasi nur eins davon sind und wir dann immer noch eine Novelle und noch ein Buch bekommen. Also ob Akuta danach auch gar nicht vorbei ist.
Hm, ja.
Oder hattest du den Eindruck, dass wir danach dann durch sind?
Ich glaube, dass da für sie auch nichts feststeht.
Na gut, das glaube ich inzwischen auch, dass da viel weniger feststeht, als wir immer denken.
Ja, ich glaube, dass Bloomsbury die Kuh melken wird, bis es nicht mehr geht.
Ja gut, fair. Ich meine, ich finde es ja cool aus Leserperspektive, dass sie so sagt, ich mache meine eigenen Regeln jetzt. Das ist einfach genial.
Ja, und der Verlag wird sagen, come on, alles, was du willst. Wir rollen dir den roten Teppich aus und schenken dir Blumen. Das ist, weißt du?
Vor allem, ich meine ganz ehrlich, die werden ja nicht Nein sagen zu, ich mache aus einer Geschichte drei Bücher. Sonst wird jede Geschichte immer viel mehr geteilt, als man das eigentlich bräuchte. Und hier hat man jetzt mal eine Geschichte, wo man das wirklich braucht. Und dann sagt, ja gut, dann machen wir das halt so. Ich meine, die werden ja, also kein Verlag wird sagen, nee, dann mach du nur eins statt noch zwei extra, die wir nicht eingeplant hatten. Du Cashcow.
Genau. Ja, und kurzer Themenwechsel, aber sie hat ihre Filmrechte wieder.
Ja, schon eine Weile, aber ich fand es voll interessant, wie sie das gesagt hat.
Ja.
Das scheint ja ein richtiges Ding gewesen zu sein für sie oder auch emotional vielleicht ein bisschen ein Problem, dass sie die nicht hatte.
Naja, wahrscheinlich, weil da wurde ja sehr viel angekündigt vor vielen, vielen Jahren und dann ist das ja nicht, dann sind etliche Leute abgesprungen. Ich glaube, dann sitzt du auch da als Autor und denkst, naja, schade.
Ja.
Aber das klang auf jeden Fall ganz gut.
Ja, vor allem, wie sie das auch gesagt hat, ne? Nicht nur, sie hat ihre Rechte wieder, sondern sie will, wenn das kommt, ist auch wieder sowas. Wie cool. Ich meine, weiß nicht, ob wir jemals diese Serie kriegen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich will, aber immerhin sagt sie jetzt, das ist zu 100% ihr Ding jetzt. Sie entscheidet. Und wenn sie 10 Jahre braucht, um den perfekten Resent zu finden, dann braucht sie 10 Jahre. Vielleicht ist der auch noch gar nicht geboren. Wir wissen es nicht. Also sie will da super viel involviert sein in Casting und in alles. Und das finde ich halt so cool, weil sie halt auch echt gesagt hat, es soll halt so sein, dass es für sie gut ist und für die Fans gut ist. Und sie will das nicht unter Druck entscheiden. Nichts davon unter Druck entscheiden. Und klar, das wird uns die Timeline des Jahrtausends geben, aber dafür wird es dann hoffentlich gut. Oder wie gesagt, ich fände es auch nicht schlimm, wenn es nicht kommt.
Ja, ich ja auch nicht. Aber ich bin ja auch eine Leserin, die sehr klare Bilder im Kopf hat. Weshalb so Filme mir da häufig im Weg stehen. Wenn es verfilmt wird, dann finde ich, klang das jetzt erstmal, als wäre das der richtige Weg, es zu tun.
Yes.
Und alles andere wird sich zeigen, ob wir das jemals bekommen. Ob ich es dann gucken werde.
Das entscheiden wir dann, wenn wir in Rente sind und auf der Couch sitzen und uns denken, ach ja, jetzt kommt die Akuta-Reihe raus.
Wie war das nochmal?
Lesen wir es zum 100. Mal.
Weil dann endlich der perfekte Resend geboren wurde.
Ja, genau.
Gezüchtet wurde.
Oh Mann.
Ja, aber es ist krass, dass jetzt gerade diese ganzen Minusgrade weg sind, der Schnee weg sind und wir freuen uns alle, dass jetzt der Frühling kommt und ich jetzt einfach instant möchte, dass Herbst wird.
Na, tatsächlich, also ja, ich freue mich mega, aber ich finde es gerade gar nicht so, dass ich sage, ich will, dass das jetzt da ist, weil
wir haben was vor.
Wir haben was vor und ich habe da richtig Bock drauf. Also wir haben das ja tatsächlich unabhängig von dem Announcement schon Ende letztes Jahr angefangen zu planen, dass wir ein Akuta Reread machen wollen, auch im Podcast dann. Und das ist jetzt natürlich ultra perfekt und jetzt ist es fast schon stressig, das durchzubekommen.
Nein.
Wenn wir nicht anfangen wollen, nichts anderes mehr zu machen. Also, nicht schlecht stressig, aber bis Oktober ist jetzt eine Ansage, würde ich sagen.
Das schaffen wir. Wir werden einzelne Folgen zu den einzelnen Bänden rausbringen. Und haben viel zu sagen, weil wir diese Bücher lieben.
Unter Umständen werde ich heute das erste direkt in die Hand nehmen.
Ja.
Ich habe mich vorhin sehr zurückgehalten, nicht direkt das Hörbuch anzumachen.
Gehört hast du die auch noch nie, ne?
Nee.
Nee, ich habe Akuta auch noch nie gehört.
Und es ist ja jetzt auch Elizabeth Evans, die die Throne of Glass und Crescent City Bücher vertont hat.
Ja, die ich im Reread schon gehört habe, die großartig ist. Ich liebe ihre Stimme.
Ich habe ja von, also SJM habe ich bisher alles nur gelesen, auch nur einmal. Ich freue mich mega. Das waren die ersten Bücher, wo ich dann sofort dachte, das will ich mal nochmal lesen. Mhm. Das hatte ich noch nie. Und here we are, kurz bevor es losgeht und dann kommt sie mit so einem Banger um die Ecke. Geil.
Mhm.
Aber nicht nur das, ne? Sie hat ja noch richtig viele andere Sachen gesagt in dem Podcast.
Ja, super spannend. Also ich fand, dann, nachdem sie da mit ihren Filmrechten gesprochen hat und offenbart hat, dass sie noch nie AI-Art von ihren Büchern gesehen hat.
Was vielleicht auch echt gut ist.
Ja, total. AI-Art will ich sowieso nicht unterstützen. Das ist halt überall. Also es gibt auch sehr schöne Kunst von tatsächlichen Menschen da draußen zu ihren Büchern. Vielleicht hat sie die auch gesehen. Was sie ja erzählt hat, und das fand ich auch so spannend, ist, dass, und das ist ja auch immer wieder Thema, ne? Bücher, in denen es Sexszenen gibt.
Mhm.
Ist ja sowieso vielleicht auch ein Fehler, dass das alles als Smut bezeichnet wird.
Da habe ich ja eh eine Meinung dazu. Da,
ja.
So oft in letzter Zeit diese Diskussion geführt.
Dass es alles nur Smut ist und dass wegen zwei oder drei...
Oder noch schlimmer, Porn.
Ja, dass es wegen zwei oder drei expliziter Szenen in diesem Buch sie darauf reduziert wird, ja, als Frau. Sie ist eine Frau, die Smut schreibt. Und das ist dann gleich nichts wert. Das ist in der Literaturkritik nichts wert. Es kann auch sein, dass es für sie noch mal mehr Thema ist, weil sie in New York groß geworden ist mit Anwaltseltern und da, glaube ich, auch noch mal aus einer anderen Bubble kommt.
Mhm.
Also sie hat Eltern, sehr intellektuell, die nur die New York Times lesen und also so, dass die zu den Leuten gehören, die die New York Times von vorne bis hinten durchlesen.
Mhm.
Und dass sie ja diese ganzen Erlebnisse hat, ne, von Frauen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die zu ihr kommen und sie ansprechen und sagen, hey, ich konnte mich von meinem Partner trennen,
mhm,
aus einer toxischen Beziehung, aus einer gewaltvollen Beziehung, weil ich Mut gefasst habe wegen der Geschichte oder wegen Feyre, wegen von dem, was sie gemacht hat.
Mhm.
Und die Bücher werden so reduziert darauf.
Mhm.
Das ist so schade. Und dann nochmal, dass sie auch das Argument brachte, alle Menschen haben Sex.
Ja.
Jeder hat Sex.
Ja. Und wenn es ein Mann schreiben würde, wäre es ja auch kein Problem.
Nee.
Also ja, dieses ganze Smut-Thema und wie das runtergemacht wird, hat mich in letzter Zeit tatsächlich auch sehr beschäftigt und da rege ich mich regelmäßig drüber auf. Einfach, weil das, die Geschichten darauf zu reduzieren, ist absoluter Bullshit. Sie hat ja auch gesagt, also voll oft bei ihr in den Büchern gibt es, glaube ich, kaum eine Szene, zumindest fällt mir gerade keine ein, vielleicht eine Mal in Akowar, die nicht gebraucht wird, um die Entwicklung der Charaktere oder in irgendeiner Form den Plot voranzutreiben. Natürlich passiert da Sex in dem Moment und natürlich macht es Spaß. Sie hat ja auch gesagt, it's fun and entertaining. Aber es ist halt auch besonders und es ist auch bewegend und es hat auch was mit der Entwicklung zu tun. Und ich meine, dieses Buch, ich habe vorhin erst wieder ein Reel gesehen, wo jemand gesagt hat, in den Büchern ist weniger als 4%, glaube ich, von diesen Gesamtseiten sind Sex. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das Fairy Porn ist. Also, I'm sorry.
Das sind in ihren Büchern 3% von nur in Court of Silver Flames.
Ja, und Court of Silver Flames ist ja das spicyste Buch, das sie bisher geschrieben hat.
Ja, ja.
Und da sind, ich weiß nicht, vielleicht 5, 6 Szenen drin oder so, wenn es hochkommt.
Ja, sie ist eine der Autorinnen, finde ich, die das immer gut platziert und wo es immer irgendwo einen Purpose hat, einen Sinn. Sich in die Story eingliedert. Ich nicht drüber blätter, weil ich denke, oh, schon wieder.
Ja. Und selbst wenn, ne, also ich finde, es darf ja auch Spaß machen. Das finde ich, hat sie auch so schön gesagt, weil sie gemeint hat, sie ist jemand, sie liest zum Spaß, also weil sie sich quasi gut fühlen will. Sie will Spaß haben, sie will entertained werden. Deswegen schreibt sie auch, es ist ja bekannt, sie schreibt Happily Ever Afters. Da muss man sich bei ihr in dem Sinne ja eigentlich gar keinen Kopf machen, dass jetzt irgendjemand Schlimmes sterben würde oder sowas. Und das liest sie gerne und das schreibt sie gerne. Also wieso darf ich da nicht auch über Sex schreiben, wenn Sex auch was ist, was uns alle im Leben betrifft und Spaß macht? Und
ja, total.
Von dem her fand ich das auch sehr gut, dass sie darüber gesprochen haben. Da ging es ja dann auch so ein bisschen um dieses Ding mit, Sex hat sie drin als Lebensrealität. Perioden hat sie drin als Lebensrealität. Dann diese traumatische Schwangerschaft im Prinzip von Feriel, was ja auch von ihr selber eine krasse Lebensrealität war, wo sie halt über die Dinge schreibt und die damit reinbringt, ja trotzdem, die nun mal Realität sind und uns beschäftigen. Und in den Büchern ist nicht alles hier nur Glitzer und Regenbogen, aber es ist halt trotzdem noch Entertainment. Also wieso dann nicht darüber schreiben? Und ja, also es regt mich einfach auf, dass das generell in der Gesellschaft so darauf reduziert wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Genre einfach, ich glaube sogar das größte Genre ist, was Geld angeht aktuell.
Ja, und was ja auch das Durchschnittsalter der Leserschaft total gesenkt hat. Mhm. Also viel mehr junge LeserInnen lesen. Wir wissen alle, was Lesen für Vorteile hat.
Ja.
Also auch für die Psyche, wie lange man im Hirn auch fit bleibt im Alter. Das hat so unendlich viele Vorteile. In der Teamsitzung hat eine Kollegin gefragt, wie wir abschalten, weil sie das nicht kann.
Mhm.
Wie wir abends runterkommen, das war die Frage. Und da kamen ganz unterschiedliche Sachen und für mich war es sofort, ja, 10 Bücher im Monat. Also ich frage mich manchmal, wie depressionsgefährdet ich wäre, wenn ich nicht diese Ausflucht aus dem Alltag hätte. Und wie vielen das ja auch so geht.
Ja.
Und es ist einfach immer das Kleinhalten von Frauen. Es sind Bücher von Frauen, die für Frauen geschrieben werden, die natürlich nicht nur von Frauen konsumiert werden. Mhm. Ich weiß, es gibt auch Männer, die diese Bücher lieben. Freut mich unheimlich. Die Hauptleserschaft sind Frauen.
Ja.
Und das ist Gesellschaftsnorm leider immer noch, dass das klein gemacht wird.
Ja.
Dass es nicht so viel wert ist, dass es nicht für Literaturpreise nominiert wird.
Ja.
Dass es von großen Literaturkritikern halt belächelt wird.
Ja. Und das Gleiche hast du ja im nächsten Schritt auch noch, ne? Die LeserInnen, die das lesen, werden da ja auch ganz viel durch diese Art und Weise, wie Beziehungen und Sex dargestellt werden, dadurch ein bisschen weitergebildet und kommen da, entdecken da vielleicht ihre Sexualität anders und sind dann ja auch gleich wieder eine Bedrohung quasi für die Männer, die das nicht so toll finden. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Zyklus und ich finde es einfach schlimm, weil ich mir denke so, Leute, es ist 2026, was bitte soll das? Und die Zahlen sprechen ja für sich.
Mhm.
Also man kann doch nicht das weiter klein machen. Und ganz ehrlich, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, mich...
Das macht einfach nur sauer.
Ja, wirklich, es ist so frustrierend und ich finde es so gut, auch das mit dem, sie hat ja auch gesagt, ne, schon wieder das, Leute haben ihren abusive Ex verlassen, wegen Akota. Ich meine, gib dir das mal. Und ich finde es so schön, dass sie es schaffen. Und deswegen macht mir das auch Hoffnung für die nächsten Generationen. Die Mädels, vor allem Mädels, deswegen wäre es auch gut, wenn mehr Jungs das lesen würden, aber vor allem die Mädels dieses lesen und dadurch quasi beigebracht zu bekommen, so sieht eine Beziehung aus.
So sieht der Standard aus.
Genau, so möchte ich behandelt werden und I'm not gonna settle for less und diese ewige Diskussion von wegen, sind Book-Boyfriends unrealistisch? Nee, seid ihr vielleicht einfach zu scheiße?
Ja. Ja, ich finde auch, das setzt die Standards hoch und das ist eine Bedrohung für die Männerwelt.
Hm.
Und deswegen wird halt nicht erwähnt, dass wir über unheimlich starke Frauen sprechen in diesen Büchern. Sie hat so krasse Protagonistinnen, die so stark sind und so für sich einstehen und so spannende Reisen durchgehen. Das ist eine unheimliche Bedrohung fürs Patriarchat.
Ja, und dann hast du so jemand wie Rhysand, der quasi die Obermacht hat. Er ist der mächtigste, highest Fae ever und wird auch noch gepusht, quasi sich selbst zum König von allen zu machen.
Mhm.
Und er hat eine Frau, ein Maid, die bis vor kurzem noch Mensch war. Und jetzt, klar, ist sie auch sehr powerful, also sie hat ja auch ganz viel Kraft bekommen und Magie und so, aber trotzdem, er ist trotzdem noch irgendwie 10 Stufen über ihr und er geht einfach vor ihr auf die Knie.
Ja, und er fühlt sich nicht bedroht von ihr und von ihrer Macht, die sie jetzt plötzlich hat, sondern er freut sich, dass er jemanden hat, mit dem er seine Macht teilen kann.
Ja.
Er gibt ihr den gleichen Titel, er stellt sie auf die gleiche Stufe, er macht sie zu seiner Partnerin, zu seinem Equal, was ja immer wieder betont wird. Da haben wir ganz viel Show und wenig Tell. Er sagt, du bist mein Equal und es kommen so viele Situationen in den Büchern vor, in denen das auch durchgesetzt wird.
Ja, total.
Ja.
Voll.
Ach, Rhysand, ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen.
Sehr, sehr.
Aber auf wen freuen wir uns noch mehr, Mona?
Kässchen!
Unser Boy, unser Man Kässchen.
Ja, the Man. The absolute man.
Ich sag, wir reden über Kästchen, aber ich fand's so witzig, dass ihr Number One Legolas ist.
Ja, Mann, aber ich muss ja sagen, mit dem bin ich auch eingestiegen, ne? Was soll ich sagen?
Ja, der ist schon.
Ich hatte aber kein Legolas-Cutout zu Hause, ich hatte einen Eragon-Cutout zu Hause. No joke.
Wow. Eragon?
Eragon, ja.
Von dem Drachen?
Nee, nicht von dem Drachen. So viel zum Thema. Das ist kein Dragonsmart, Leute. Die haben keinen Sex mit Drachen.
Aber sie hat ja erzählt, dass ihre Legolas-Cutout da um den ja, Mund rum so stellen hat.
So schlimm war ich nicht, aber es war
sie
so
als Teenager
gut.
Mit dem rumgemacht hat, war ich so witzig und so ehrlich. Ich will gerade fragen, wie es deinem Drachen so geht.
Ja, auch, dass ihr Mann sich dadurch bedroht fühlt, das fand ich auch süß, dass sie das so als Anekdote so...
Na klar, wenn deine Kinder sagen, guck mal, Mama, das war mal dein Boyfriend. Und ja, den habe ich für deinen Vater verlassen.
Ja, ist gut.
Der ist nicht so gut bei weggekommen, ihr Mann, in dem Interview.
Ja, und komisch eigentlich, weil voll oft hat sie ja Interviews mit ihm zusammen auch gegeben.
Ja, die hat ja auch 1000 Posts. Ich fand es ein bisschen schade, wenn man nicht so obsessed mit ihr ist wie wir und vielleicht nicht schon ganz viele Sachen gelesen hat, Interviews gesehen hat, Posts gesehen hat, die sie gemacht hat. Dann hat sie sich ja mehrfach über ihn beschwert, wie er im Flugzeug eingeschlafen ist und dass sie irgendwie jemanden sucht, der weniger furzt als ihr Mann. Und dann noch dieser Legolas-Kommentar. Aber sonst schreibt sie immer sehr, sehr positive Sachen über ihren
Mann, ja.
Ehemann, den sie schon hat, seit sie 18 ist.
Ja, I relate, ne? Fand ich auch geil, wo sie gemeint hat, sie ist immer Verfechter davon, du brauchst mehr als einen romantischen Partner. Und selbst ist sie da so, ja, es ist mein einziger und erster Boyfriend. Und ich so, ja, girl, same.
Da muss ich auch dran denken, als sie es erzählt hat.
Und was ich auch noch interessant fand, dass sie ja, ich dachte eigentlich immer, ich weiß aber nicht mehr, woher ich das habe, demnach wahrscheinlich nur aus Dritterzählungen, dass sie Rhysand so ein bisschen an ihren Mann angelehnt hatte.
Ja, das habe ich auch mal gehört.
Ja, ne? Und jetzt hat sie aber quasi gesagt, dass sie zu ihrer Schwiegermutter meinte, die einzige Parallele ist, dass sie dunkle Haare haben. Ansonsten haben die nichts miteinander zu tun. Ich so, that's news to me.
Ich dachte auch immer, dass das so gesagt wurde, aber...
Maybe not.
Vielleicht wurde das auch so interpretiert.
Ja.
Ich habe mich noch richtig doll gefreut, dass sie meinte, ihre Lieblingsszene wäre die Starfall-Szene, die ich auch sehr mag. Und dass sie inspiriert war von Cosmic Love von Florence and the Machine. Und das macht mich so happy, weil ich so ein großer Florence and the Machine-Fan bin. Und die Musik sowieso, glaube ich, dass es sehr inspirierend ist. Ich kann mir vorstellen, dass man die sehr gut hören kann, wenn man schreibt. Und das hat ja V.E. Schwab auch gesagt, als ich bei ihrer Lesung war, dass eine ihrer Charaktere oder eine ihrer Protagonistinnen von Florence Welch inspiriert ist. Und ich finde es so toll, dass tatsächlich Menschen von ihr so inspiriert sind und so tolle Kunst daraus machen.
Mhm.
Und ich sie selber so liebe.
Ja. Ja, ich mag die auch sehr. Überhaupt, sie hat ja auch gesagt, manchmal hört sie einfach Musik, die sie gehört hat, als sie so eine ganz bestimmte Szene geschrieben hat und die sie da so mit reingenommen hat. Und daraus entscheidet sie dann, wenn sie da wieder so drin ist, dass diese Szene nachher mal nochmal wichtig sein muss. Und manchmal schreibt sie einfach nur einen Satz und denkt sich, oh ja, der kommt auf jeden Fall wieder. Und dann fand ich es auch noch so spannend, ne, zum Thema kosmisch, weil sie so gesagt hat, manchmal alleint es auch einfach und kommt so zu ihr. Und ich dachte so, krass, ey. Krass einfach.
Kennst du die Story, wie ihr Crescent City eingefallen ist? Da saß sie im Flugzeug und hat auch einen Song gehört. Und dann hat sie einfach Bryce vor sich gesehen, wie sie da, das war relativ am Ende. Und sie meinte diese Szene, wie sie in dieser zerstörten Stadt in der Mitte da irgendwie sitzt, dass ihr das kam und dass sie damit angefangen hat zu schreiben. Krass. Und ich dachte, durch einen Song inspiriert. Ja. Einfach so eine komplette Geschichte.
Crazy, ja. Auch dass sie Crescent City, das hat sie ja jetzt erzählt. So, also ich wusste, dass das ein Passion Project war, aber dass sie das quasi so als Feierabendbegnügung geschrieben hat, weil sie aus den anderen Welten raus wollte und da alles rausgelassen hat, so mit Fluchen und Fuck und Shit und keine Ahnung was. Und dann ist das so entstanden und ich bin so happy, dass es das tatsächlich bis in unser Bücherregal geschafft hat, weil sie hat ja auch gesagt, sie hat noch 2-3 komplette Bücher im Prinzip auf ihrem Rechner, die sie immer mal wieder so nebenher geschrieben hat, aber mit denen sie noch nichts gemacht hat.
Da muss ich aber auch richtig lachen, weil dieses Twilight of the Gods, sie hatte ein Pinterest-Board, Twilight of the Gods, was so ein bisschen nordische Mythologie inspiriert war. Das ist ja immer wieder Thema, dass Leute sagen, oh, kommt da was, kommt jetzt Twilight of the Gods. Und dass sie da jetzt total schockiert war, dass das Leute kennen und sie ein bisschen lachen.
Fand ich auch lustig, so. Wo es dann hieß, ja, everybody has seen this. Und sie so, really?
Ja.
Es ist ja auch nicht mehr online, aber trotzdem. Nee,
genau. So, Vaughn. Was macht Vaughn, war die Frage.
Und sie sagt, I think about it a lot and that's all I'm gonna say about it. Und ich so, girl.
Aber sie sagt, I think about it a lot. A lot. Hat sie nochmal gesagt. Ich war so, ja geil, endlich.
Ja, wobei sie aber ja auch gesagt hat, zum Thema sehen wir Throne of Glass nochmal, dass sie generell sehr viel an die Welt denkt und vielleicht das nochmal kommt. Deswegen, let's see. Aber ja, maybe
es we klang will see aber on. Erstmal so, als wäre da jetzt nochmal so ein...
Hatte ich auch das Gefühl.
Eine Überlappung ausgeschlossen gerade, oder?
Also als sie das mit Vaughn gesagt hat, dachte ich, okay, der kommt jetzt in diesen neuen Büchern vor. Und dann hat sie aber zu Throne of Glass gesagt, ja, sie denkt da voll viel drüber nach, aber quasi jetzt gerade hat sie da keine Zeit dafür, vielleicht in 10 Jahren.
Stimmt, wenn ihre Kinder nicht mehr um fünf wecken. Ja, gut. Ja, vielleicht sieht sie das auch nicht so, dass er dann direkt so viel, wenn er jetzt da hinkommen würde, hätten wir ja nicht aktiv so viel mit der Welt zu tun, je nachdem, was seine Aufgabe wäre.
Maybe. Der ist da ja vielleicht auch schon sehr lange, weil wir vermissen ihn ja schon lange.
Ja.
Ja, wild. Vielleicht ist der unser neuer MMC.
Ich habe gerade überlegt, zu wem der passen könnte. Der dann zu Elaine kommt oder zu Aerys, Azrael.
Moor. Ach nee, warte mal. Wir reden von Vaughn. Ich habe gerade nur überlegt, mit Moor, was da noch
passiert. Ja, ich hoffe ja, dass da mal eine Sapphic Love Story kommt.
Ja, bitte. Aber da das haben wir noch keinen Love Interest, keinen potenziellen. Ach doch, die Emery.
Na klar, oh Emery.
Ich brauche einen Reread, Diana. Ich brauche einen Reread.
Ja. Ja, wir starten.
Wir starten. Nee, was ich auch noch richtig cool fand, wo wir es vorhin so ein bisschen davon hatten, von wegen Women in Power, ne? Da wird ja auch drüber geschrieben. Und dass sich viele Fans ja immer ein bisschen schade finden, dass mehrere, also gerade Aelin und Nesta ja gegen Ende immer ihre Kraft abgeben. Und nur noch ein bisschen was davon behalten dürfen. Und dass sie das so ein bisschen schade fanden. So, und dann fand ich so stark, dass sie gesagt hat, ja, aber die dürfen auch lernen. Und sie hat damit ja gekämpft bei sich. Ne? Sie hat gemeint, ist ihr ultra schwer gefallen, Aelin das quasi wegzunehmen. Aber gleichzeitig dürfen sowohl Nesta als auch Aelin lernen, dass sie und wir als Leserinnen auch, und das finde ich so stark, dass wir auch ohne unsere Magie noch powerful sind.
Ja, voll. Ich fand es richtig, richtig schön, dass sie gesagt hat, sie sind nicht weniger stark, nur weil sie ihre magischen Kräfte abgeben. Ja, ich fand es ja noch nie so schlimm. Vor allem Nesta hat auch nicht alles abgegeben.
Ja, Aelin ja auch nicht. Also ja, aber sie hat wieder was zurückbekommen.
Ja, aber ich fand das tatsächlich einen passenden Sacrifice, ein passendes Opfer. Und war da eh fein mit und dachte, das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Erklärung.
Ja, finde ich auch.
Sie da nochmal so Stellung zugenommen hat, fand ich auch schön.
Mhm. Total.
Dann sagt sie, wo ist Manon?
In Therapy.
Oh yeah, girl, I hope so. Dann sagt sie, was ist der Name vom King of Highburn?
Frank.
Ja, Frank. Fred, Frank. Und dann sagt sie aber, that's something that's being discussed.
Really? Ich dachte, ich hatte es so im Kopf, dass sie quasi gesagt hat, es ist doch eigentlich egal.
Ja, bei Recent und seinem Nachnamen.
Da war ich überrascht. Da bin ich mir nicht...
Da bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht...
Da hat sie gesagt, he's one of one, aber come on.
Recent Danan.
Ja. Die Frage, ob Rune und Recent verwandt sind. Wo ich mir auch denke, wer fragt sich das? Das ist doch obvious.
Also sorry, sie sagt, die sehen identisch aus.
Und seine Runes, hier diese, wie heißt sie, schon wieder vergessen, sieht aus wie die Schwester von Recent, also komm.
Runes wer?
Nein, diese Vision, die Bryce nachher sieht im Prison, dieses Hologramm von der Frau, die quasi nach Akota gegangen ist, nach Perithian. Das ist ja die, die aussieht wie Rhysands Schwester, weil die ja den ihr Vorfahre ist. Aber die ist ja von Dings gekommen. Also, come on, guys.
Come on. It's obvious. Natürlich sind die verwandt.
Also halt, ne? Verwandt über Generationen. Aber es ist irgendwo die gleiche Blutlinie.
Ja, Moore's Power... We'll find out.
Und wie die Leute ins House of Wind kommen, finden wir vielleicht auch raus.
Aber da war ich kurz ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wir wissen schon, wie die da reinkommen.
Ja, du kannst entweder...
Die fliegen.
Ja, aber es können ja nicht alle fliegen.
Ja, aber die haben ja dann Pech.
Geht ja auch darum, wie zum Beispiel bei Starfall. Wie kommen die ganzen Gäste dahin? Müssen die alle diese 10.000 Treppen hochsteigen? Oder werden die von Illyrian Warriors quasi so shuttlemäßig hochgeflogen?
Wenn wir das rauskriegen, perfekt. Ah. Weißt du, oh Nesta, sorry, da hinten war übrigens ein Fahrstuhl.
Ja, ich hatte ja auch gerade gedacht, wir hatten schon immer einen Aufzug.
Oh, herrlich.
Zum Discord hat sie ja auch nichts gesagt, aber gut, was kann man...
Ja, what do you want me to say, hat sie gesagt. Ja. Und dann kommt die Frage zur Mama Acheron.
Ja, same, same.
Und sie sagt, I think I need a drink.
Ja. Bryaxis, war dir bewusst, dass das ein Female ist?
Ja.
Warum wusste ich das nicht? Kommt es irgendwo vor?
Ja, das glaube ich nicht tatsächlich, weil ich das auch nicht wusste, aber ich habe das irgendwann im Nachhinein in verschiedenen Posts gesehen.
Okay. She is fear itself. Where does it go? Hm. Da ist es jedenfalls. Ich habe keine Ahnung.
Meinst du, das wird nochmal Thema, ne?
Bryce und Hunt sind
Endgame. Ja, Bryce und Hunt. Oh, we knew it.
Ja,
das hat sie auch schon mehrfach gesagt.
Das hat sie mehrfach gesagt. Ich frage mich, wie Leute immer noch mit dieser Theorie um die Ecke kommen, dass Bryce und Ezreal Mates sind. Wo ich denke, so Leute, habt ihr die Bücher gelesen?
Und was ist euer Problem mit Hunt? Wir lieben Hunt.
Ja, wir lieben Hunt. Leute.
Ja? I will die on that hill.
Please.
Ich werde Hunt immer verteidigen.
Ja.
Ja, wir werden vor allem direkt, nachdem wir Akuta rereaden, Crescent City rereaden.
Ja, und wenn wir Pech haben, schon vor. Also, wenn sie jetzt das Announcement nicht gemacht hätte, dann hätte ich immer noch so hin und her geschwankt. Soll ich doch zuerst Crescent City oder Ich habe so Bock auf Crescent City einfach.
Ich habe jetzt gerade richtig Bock auf
Akuta. Ja, jetzt habe ich richtig Bock auf Akuta. Und auch, wie die Bücher in Jessibas Bibliothek gelandet sind. Das werden wir auch erfahren, aber das war ja klar. Dann hat sie noch nach Fury gefragt und dann habe ich irgendwann aufgegeben, aufzuschreiben, weil sie ja eh dann gesagt hat, Leute, ich werde euch das nicht beantworten, was wollt ihr von mir?
Ja,
und
da
habe ich mir auch gedacht, danke, wirklich, danke, weil, also ich liebe ja so Theorien und ich lese mir das auch gerne durch. Und es ist auch cool, wenn die Leute da Bock drauf haben. Ich feiere das auch sehr für die. Aber manchmal denke ich mir so, gerade mit diesem Bryce und Ezreal und irgendwelche wilden Sachen, die wir uns von sonst wo daherziehen, wo ich mir denke so, das passiert, wenn man einem so krassen Fandom 4 Jahre nichts gibt.
Mhm. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, was das Fandom jetzt fabrizieren wird bis dahin, weil bei Crescent City war es heftig. Ich habe auch die ganzen Podcast-Folgen mit Theorien und allem gehört und das werde ich jetzt, glaube ich, also ich werde es definitiv nicht machen. Ich werde mir mal Posts angucken und werde bestimmt Sachen hören, aber ich werde mir explizite Folgen, in denen Theorien besprochen werden, was da jetzt passiert, nicht anhören.
Wir machen unsere eigene Folge, wo explizite Theorien dann besprochen werden.
Die ich mir dann auch nicht anhöre.
Aber ihr dürft euch die alle anhören.
Naja, ich habe ein bisschen Angst, wenn das so...
Ich weiß.
Weil es gibt ja Theorien, weißt du, ich möchte mich da gerne auf einem Level bewegen von realistischen Sachen, die wir erwarten können. Und ich finde, dass da so krass ins Detail gegangen wird zum Teil. Also da so Sachen herbeigeführt werden, wo Leute einfach richtige Detektivarbeit leisten und Sachen finden, weil Dinge gleich beschrieben werden. Mhm. Dass sie aber in ihren 16 Büchern mal die gleiche Phrase benutzt, um etwas zu beschreiben, ist, wenn es dieselbe Person schreibt, die ja auch, jeder hat ja so seinen Sprachstil auch und seinen Sprachrhythmus. Das ist mir dann ein bisschen too much.
Voll.
Und das macht dann so Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden. Das war ja ein großes Problem mit Crescent City 3.
Ich lese das ja eh schon so mit dem Gedanken, dass ich mir denke so, boah, Leute, rafft euch mal. Also ja, habt Spaß damit, aber das ist genau das. Ich glaube, dass sich viele das damit quasi kaputt machen, wenn es dann nicht so kommt, wie sie das wollen. Und ich glaube, wir zwei sind uns da sehr ähnlich, deswegen können wir trotzdem gerne eine Theorienfolge dann kurz vorher machen mit Dingen, die wir vielleicht sehen könnten, dass sie passieren, aber unabhängig davon, dass ich will, dass das passiert. Also wir sind ja beide zum Beispiel aktuell eher so, dass wir gerne Aerys und Ezreal als Couple hätten, ne? Aber ob das passiert,
ja.
I don't know. Und wenn es halt Ezreal und Gwyn werden und Aerys und keine Ahnung wer.
Ja, oder Ezreal und Elaine. Ich bin da tatsächlich total offen, weil ich ihr vertraue. Ich habe es in 16 Büchern gelernt, dieser Frau zu vertrauen und dass sie, egal was sie schreibt, es so schreiben wird, dass ich zufrieden damit sein werde.
Ich finde nur immer den Moment cool so, ja, geil, ich wusste es.
Ja.
Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und ich finde es auch, ich bin mal richtig gespannt auf Elaine, weil sie ja auch gesagt hat, und das ist ja was, was mich auch schon länger beschäftigt, dieses Konzept von Mates und der freie Wille. Und ich finde es bei ihr so spannend, weil sie ja quasi sagt, naja, und wenn die Natur mal einen Fehler macht, weil Rhysands Eltern waren auch keine guten Mates. Die waren zwar Mates, aber die haben sich nicht wirklich geliebt und sie war ja ultra unglücklich. Klar, bei Nesta und bei Faerie hat es jetzt super gepasst, aber was ist, wenn es bei Elaine halt nicht funktioniert? Vielleicht will sie auch gar keinen Mate. Vielleicht wird sie auch alleine irgendwo über den Spring Court herrschen und Lucien ist im Day Court oder was auch immer. Ja, aber nur weil wir Mates haben und es gibt ein anderes Buch, wo ich das sehr, sehr gut dargestellt fand, also wo das so ein bisschen hinterfragt wird, so, okay, und jetzt sind wir Mates und jetzt, aber vielleicht will ich ja gar nicht mit dir Mates sein. Und wer entscheidet denn jetzt, dass wir zusammen sind? Müssen wir jetzt zusammen sein oder ich will vielleicht gar nicht mit dir zusammen sein?
Ja, weil sie ja auch eine der wenigen ist, die innerhalb ihres Mate-Tums sagt, dass es diese biologische Komponente gibt. Die Natur das auswählt aufgrund von, wie gut man sich fortpflanzen kann. Und das hat natürlich noch nicht viel mit Sympathie zu tun. Das ist in vielen Büchern anders dargestellt. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie das wirklich, wie angekündigt, ausbaut. Mhm. Und wir nachher nicht doch die Situation haben von, ah, okay, jetzt ist es aber doch das.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt.
Mal gucken. Auch wenn Elaine und Lucien, bin ich auch fein mit. Kommt drauf an, wie sie es dann macht. Der Weg dahin wird bestimmt gut.
Ja, genau.
Ich vertraue ihr.
Und ich finde, man kann das ja dann auch erkunden und so diesen Gedanken quasi als Arc ausführen und trotzdem zu der Erkenntnis kommen, okay, jetzt habe ich dich kennengelernt und ich möchte wirklich mit dir zusammen sein, aber es ist jetzt meine Entscheidung. Klar ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil du dann immer noch das hast, ja, okay, dann hätten sie ja auch von Anfang an, ne, stell dich doch nicht so an, ihr seid halt Mates, vertrau der Natur. Aber ich finde es halt gut, dass es thematisiert wird, weil dieses Konzept von Mates habe ich mich schon immer so ein bisschen gefragt, so, toll, wo ist hier unsere Wahl, die wir treffen?
Ja, total.
Und die Wahl, die ja auf beiden Seiten passieren muss, ne? Du musst dich ja gegenseitig für dich entscheiden.
Ja, genau. Und das ist ja dann so spannend. Dann hast du Lucien, der mit diesem Konzept Mate ja auch einfach groß geworden ist. Und da eine ganz andere Erwartung dran hat als Elaine, die bis vor 5 Minuten noch verlobt und verliebt war, alles verloren hat und jetzt damit konfrontiert ist, dass sie für irgendeinen Typen bestimmt sein soll, den sie überhaupt nicht kennt und die mit diesem Konzept eines Mates und was das vielleicht bedeutet, überhaupt nichts anfangen kann.
Plus der Typ hat sie ja auch noch entführt.
Oh Gott, ja. Ja, und ist dafür verantwortlich, dass sie ja auch körperlich misshandelt wurde.
Ja, klar. Das ist auf jeden Fall, was es aufzuarbeiten gilt.
Ja, da brauchen wir definitiv viel mehr Material. Also da ist noch so viel zu sagen und ich hab wirklich großes Vertrauen. 3 Bücher
viel zu sagen vielleicht.
Oh mein Gott, ja. Ich bin so gespannt.
Ja, ich fand es noch richtig spannend, dass sie zu ganz vielen Sachen gesagt hat, dass es, ich glaube, das ist viel so, dass man beim Schreiben Inspiration aus sich selbst zieht. Aber sie hat ja ganz viele Sachen gehabt, wo sie gesagt hat, das ist ganz krass ihr Spiegel gewesen. Bei Aelin hat sie gemeint, Aelin hat sie eigentlich durch ihre Jugend geführt, ihr Erwachsenwerden, ihre eigene Evolution. Aelin kam zu ihr und sie hat quasi keine Kontrolle über Aelin gehabt, aber ist ihr so nachgelaufen quasi. Und ganz viel, was Aelin erlebt hat, spiegelt so ihre eigene Zeit da wieder. Und es war ja auch eine sehr lange Zeit, über die sie die Bücher geschrieben hat. Sie hat ja angefangen mit 16 den ersten Draft da zu schreiben. Fand ich übrigens auch noch total interessant, da mehr über ihren Prozess zu lernen und in welchem Headspace sie da so war. Und auch jetzt in Silver Flames ist ja hinten in der Danksagung steht ja drin, dass sie da sehr mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte, während sie Silver Flames geschrieben hat. Und das hat sie ja jetzt in dem Interview auch nochmal gesagt, dass es ihr da gar nicht gut ging und sie dann angefangen hat, in Therapie zu gehen und sie mit Nesta quasi so durch die Therapie gegangen ist. Und diese Szene, wo Nesta in der Wanderung zusammenbricht, das ist ihr quasi so passiert, mehr oder weniger. Aber ich fand es total spannend, dass sie sagt, sie hat rückblickend ganz viele Sachen in ihren Büchern wiedergefunden, die ihr damals so passiert sind, dass sie aber damals gar nicht gecheckt hat. Und auch das mit der Schwangerschaft und so, richtig krass, wie viel sie da auch drüber gesprochen hat.
Dass sie wahrscheinlich schon viel länger Panikattacken hatte, als sie es eigentlich wusste und für sich einordnen konnte. Und fand es sehr, sehr berührend, wie ehrlich sie da war. Vor allem, wenn man Nestas Geschichte gut kennt, ist es total herzzerreißend. Ja. Was sie da ja auch impliziert hat, als sie gesagt hat, ja, ich habe mir meinen Sohn angeguckt und dann gedacht, nee, ich will ja sehen, wie du aufwächst. Ja. Das ist schon sehr heftig. Ja. Bin ich sehr froh, dass sie dann jetzt sagt, dass es ihr besser geht emotional.
Total, ja. Und da war so der erste Gedanke, den ich auch hatte, auch als sie das mit der Schwangerschaft erzählt hat. Sie hat ja diese, also es kommt ja oft die Frage, was sollte das mit Favels Schwangerschaft und Rhys, dass er das nicht erzählt hat und so. Und sie hat ja selber ihre beiden Schwangerschaften sehr negativ erlebt. Also sie hatte zwei sehr traumatische Schwangerschaften, hatte beim ersten Kind eine sehr traumatische Geburt auch, die sie auch, was sie noch sehr lange mit sich geschleppt hat, und hatte wohl selber auch eine Vergangenheit mit Essstörungen, was sie dann in der Schwangerschaft auch wieder belastet hat. Und das hat sie alles mit Favors Schwangerschaft verarbeitet. Und ich fand das so berührend, da saß ich tatsächlich da und habe schieres Heulen angefangen, weil ich das richtig heftig fand. Und auch, weil sie dann ja noch gesagt hat, dass Resent ja immer so runtergemacht wird von Fans, dass er Favorite es nicht sagt, wo sie meinte, ja, aber es ist halt einfach Realität und er dreht selber quasi ab. Es ist auch sein erstes Kind und er versucht es ja im Endeffekt zu retten. Und ich will doch lieber jemanden, der vielleicht einen Fehler macht und im Rückblick quasi sagen kann, ja, das war jetzt vielleicht nicht so dolle von mir, und da weiter dran wächst und draus lernt. Und quasi natürlich nicht dieser perfekte Mensch ist. Und er wollte halt auch Farrell nicht diese Joy an dieser Schwangerschaft nehmen, im Endeffekt, die sie ja bis dahin hatte, weil er noch Hoffnung hatte, was rauszufinden, wie man das retten kann. Und kann ich auch total verstehen, warum er das da so gemacht hat. Ich fand das auch immer ein bisschen unfair, dass man ihm das da so vorwirft. Aber ich fand das jetzt mit ihrer Perspektive und was sie in ihrem Leben so erlebt hat, noch mal ganz krass anders darüber nachzudenken.
Ja, total. Voll schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viele neue Aspekte bekommen in dem Interview. Mhm. Aber das ist immer gut, wenn, das ist der Vorteil, wenn wenig Interviews gegeben werden. Und jetzt hat sie einmal so ein langes, einfach schön. Ja. Ein sehr aufregender Morgen. Ich bin richtig gut drauf jetzt. Ja.
Eine Sache sehe ich ja gerade noch in meinen Notizen, das hatte ich schon wieder verdrängt. Die hat Rhys gar nicht geplant. Die wollte einfach Akuta schreiben und eine Beauty and the Beast Retelling schreiben und irgendeine sexy Szene am Lagerfeuer schreiben. Und dann tauchte einfach Rhys aus dem Nebel auf und sagt, there you are, I've been looking for you. Und ich dachte so, das ist nicht dein Scheiß.
Und dann denkt sie, ja, nee, den können wir da jetzt nicht ignorieren. Mega gut. Mega gut.
Und da dachte ich dann echt auch, als ich später noch das mit diesem, dann kam das so kosmisch zu ihr, habe ich auch gedacht, ja. Und wir sitzen einfach 4 Jahre lang da und ziehen uns weiß nicht was aus irgendwelchen Formulierungen. Und dann sitzt sie 3 Jahre später da in Montana in den Bergen und denkt sich, wo kommt denn die Geschichte jetzt her? Das habe ich ja so noch gar nicht bedacht.
Cool. Gut,
so viel zum Thema Theorien.
Ja.
Oh, schön. Ah, yes. I'm so excited! Ja, Mona,
jetzt geht's auf. Wir starten unseren Reread. Wir werden Folgen rausbringen zu den einzelnen Büchern. Dann könnt ihr euch den Reread sparen. Wir freuen uns
oder
schon.
Oder ihr dürft auch mit uns mit rereaden und trotzdem unsere
natürlich,
Folgen
hören. Natürlich. Jeder soll rereaden. Und allen Leuten erzählen, dass sie es lesen müssen. Und allen Leuten erzählen, dass sie Crescent City lesen müssen. Und alle, die noch nicht Crescent City gelesen haben, müssen Crescent City lesen.
Now is the time, unseren Podcast hören, statt Akuta zu lesen, aber trotzdem Crescent City lesen. Wenn man sich entscheiden müsste. Ansonsten gerne beides lesen.
Oder alles. Ich habe die damals in 2 Monaten alle gelesen.
Was, alle?
Alle ihre Bücher. Waren so gute 6 bis 8 Wochen.
Geht, Leute.
Let's go, let's go.
Let's go.
Sehr schön, Mona. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, das direkt mit mir zu besprechen.
Yes, ich danke auch.
Dass wir gute Prioritäten haben im Alltag.
Offensichtlich.
Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit A Court of Thorns and Roses.
Ich dir auch.
Thank you.
Bis dann.
Bye, bye. Bye. So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Bookbesties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.